beten dich, wir preisen dich, wir loben dich. Es ist ganz toll zu wissen, Gott ist gut, Gott ist wunderbar, preis dem Herrn. Mein Thema ist heute, kann Gott auf dich, auf mich, auf uns, auf die Deutschen stolz sein? Kann der liebe Gott sich freuen und sagen, wunderbar, preis Gott, solche Kerle, Prachtexemplare. Also, die mag ich. Weißt du, wir wollen herausfinden heute, was Gott mag und was Gott nicht mag. Aber das nachher später. Zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen wird das Thema sein, bei Gott gibt es keinen Zwang. Du wirst bei Gott nicht gezwungen. Du musst den Zehnten zahlen. Du musst dich taufen lassen. Du musst regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Weißt du, wenn wir zum Heiland kommen, wir kommen aus Liebe zu ihm. Einfach, weil wir ihn lieben, freiwillig. Gott zwingt uns nicht. Also, wir sind eine Freikirche auch, eine Freiwilligkeitsarbeit machen wir hier. Niemand zwingt mich zu predigen. Ich könnte auch aufhören und stempeln gehen oder in die Rente oder sonst noch was, mich krank schreiben. Also, nein, aber Gott, wir dienen Gott aus Freuden. Wir singen zur Ehre Gottes aus Freuden. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Niemand wird gezwungen. Also, bei Gott gibt es keinen Zwang. Am Sonntag wird das Thema sein, Gott ist unsere Stärke. Und das bleibt er auch. Unsere wahre Stärke. Weil unsere wahre Stärke ist innen drin, in uns, in unserem Herzen. Die wahre Stärke kommt nicht durch Essen und Trinken oder Bodybuilding oder was auch immer ist. Nein, die wahre Stärke kommt, der Glaube ist unsere Kraft, der Berge versetzt. Deshalb, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, du kannst gewaltige Dinge bewirken. Gott ist unsere Stärke. Und dann, so wie der nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, mach Gebrauch von deinen Vorrechten. Dir steht was zu, du hast Rechte. Also mach davon Gebrauch. Was nützt es, dass du Recht hast, aber du nimmst dein Recht nicht in Anspruch. Du gehst nicht zum Amt, du beantragst es nicht. Und viele Leute, die wissen gar nicht, was ihnen das zusteht, weil sie sich nicht informieren. So, kann Gott auf mich stolz sein? Drüben, da ist in der Nachmittagsgemeinde kam eine Frau, so eine ganz kleine Frau mit einem kleinen Baby. Das ist meine Tochter. Allen Leuten, obwohl wir damit nichts zu tun hatten, das ist meine Tochter. Sie war stolz auf ihr Baby. Alle Eltern sind stolz auf ihre Kinder. So, und das ist ganz normal, dass die Mutter stolz ist, denn die hat 9 Monate das Kind unter dem Herzen getragen und dann jetzt freut sie sich, das ist mein Baby, unser Baby, das schönste Kind auf der Welt. Also wenn du deine Eltern fragst, selbst wenn es noch so hässlich das Kind ist, das schönste Baby auf der Welt. So, Frauen sind stolz auf ihre Männer, Männer stolz auf ihre Frauen und so weiter. Man ist stolz auf seinen Beruf, auf die Arbeit, auf seine Leistung, auf seine Firma, auf die Produkte. Wenn du nicht überzeugt bist von deiner Sache und stolz darauf bist, hör auf zu verkaufen, du wirst nichts verkaufen. Wir müssen überzeugt sein, das ist das Optimalste, das ist das Beste. Stolz sein, das ist normal, das ist sogar nicht verboten. Es darf nur kein Götzendienst werden, dass wir dann darum rumtanzen und anbeten und die Ehre, die Gott zusteht, wegnehmen. Stolz ist also in Ordnung, wenn ein Mensch stolz ist. Und deshalb Gott ist auch stolz über das, was er geleistet hat. Als er alles geschaffen hat, sah er an, dass es gut war. Und er segnete den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag. Alles, was er tat, war gut. Also, Gott hat immer, was er auch gemacht hat, zu unserem Wohlgefallen gemacht. Psalm 44, Vers 4. Denn sie haben das Land nicht eingenommen. Das wird die Linie sein dieses Wochenende. Sie haben das Land nicht eingenommen durch das Schwert oder durch den Arm oder so, wie auch immer, sondern deine Rechte, dein rechter Arm und das Licht deines Angesichtes, das hatte, sie hatten Wohlgefallen und du hast ihnen gegeben. Also Gott segnet und gibt uns immer das, wenn das Wohlgefallen Gottes auf unser Leben ruht, kriegen wir alles, was wir brauchen. Es wird euch zufallen, solches. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Wenn Gott dich lieb hat, der gibt das Beste. Er will immer das Beste für seine Kinder. Er will, dass wir ihm gefallen, so dass wir stolz sind. Das hat mir mein Vater gegeben. Das hat mir mein Vater gegeben. Das hat mir mein Vater gegeben. In Matthäus Kapitel 11 und Vers 25 heißt es, und zu der Zeit fing Jesus an zu predigen und sprach, ich preise dich, Vater, den Herrn des Himmels und der Erde, weil du den Weisen und Klugen verborgen hast und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, sie haben dein Wohlgefallen. Gott liebt nicht die Dummen. Aber die Einfältigen, die einfach sind, schlicht sind, aber die Freude am Herrn haben, das war mein Gott, das war mein Heiland, der mich gerettet hat. Er hat uns alles gegeben, damit wir ihm gefallen können. Stell mal vor, du hast alles, was du zum Wohlgefallen Gottes hast, du hast den Heiligen Geist, du hast die Bibel, du kannst beten, du kannst mit Gott sprechen, die Sprache, du hast die Stimmbänder, dass du einfach zu seinem Lob da sein kannst. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um ihn zu gefallen. Wenn ich daran denke, so eine Nachtigall, die kann zwitschern und pfeifen, morgens früh schon fängt sie an zu singen und zu jubilieren. So, Gott hat alles gegeben, die ganze Natur, die Schöpfung. Sogar das Rauschen großer Wasser ist zum Lob Gottes. Alles, was Gott braucht zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, hat er uns gegeben, damit du Gott preisen und loben kannst, damit du Dank sagen kannst für dies und jenes. In Matthäus 12, Vers 7 heißt es dann weiter, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer, dann hättet ihr nicht die Unschuldigen verdammt. Weißt du, jetzt komme ich zum Thema ein bisschen mehr und mehr und dran, was es heißt, Gottes Wohlgefallen in seinem Leben zu haben. Was gefällt Gott an mir, an dir, an uns? Und zuerst einmal, Gott sagt Barmherzigkeit. Gott hat Wohlgefallen an Barmherzigkeit. Gott hat nicht gefallen an große Sprüche, fromme Sprüche. Oh, wie gut ich bin und wie perfekt ich bin und wie heilig ich bin. Nein, Barmherzigkeit. Ob du dich anderer Leute erbarmst, der Schwachen erbarmst und sogar der Tiere erbarmst. Und ich betone das ganz klar, Christen erbarmen sich auch der Tiere. So steht es auch in der Bibel. Wahre Gläubige, der erbarmt sich auch der Tiere. Die Tiere sind auch ein Geschenk Gottes, auch eine Gabe Gottes. Egal, ob es eine Ameise ist oder ein Ochse, es spielt keine Rolle. Der Mensch erbarmt sich auch der Tiere. Er quält die Tiere nicht unnötig. Wenn die Jäger früher, wenn sie ein Tier töten mussten, dann haben sie, wenn sie das Tier getötet haben, den Hut ab und haben gebetet, liebes Tier, ich musste dich töten, weil wir Nahrung brauchen als Familie, als Volk und so weiter. Nicht nur aus Jux einfach schießen und abknallen. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Gott gefallen Werke der Barmherzigkeit, barmherzige Menschen, das heißt also mitfühlende Menschen, die gefallen Gott. Also, gefällst du Gott? Nimm mal eine Liste und stell mal auf und stell mal fest, gefalle ich Gott durch meinen Charakter, durch meine Persönlichkeit? Gott gefallen Menschen, die also Erbarmen haben mit anderen Menschen, die mitfühlen mit den Schwachen. Mit den Starken musst du nicht mitfühlen. Die musst du runterdrücken, dass sie ein bisschen auf dem Teppich runterkommen. Aber die Schwachen, die musst du unter die Arme greifen und sie erhöhen. Also Gott gefallen Menschen, die mit anderen Menschen gnädig sind, die nicht nur sagen, ich weiß alles und es geht alles um mich. Wir haben Gnade von Gott bekommen, wir sollen die Gnade Gottes weitergeben. Gott gefallen die Unschuldigen, wenn ich so weiterlese, hier nicht die Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Gott gefallen die Unschuldigen, die reine Hände haben, die vielleicht in eine Sache hineingekommen sind, die können nichts dafür, durch Geburt, durch Entwicklung, durch die Familie oder durch die Gesellschaft, die ehrlich und aufrichtig sind. Diese Menschen gefallen Gott. Gott gefallen also die Unschuldigen, die noch die Unschuld an sich haben, die ohne Sünde sind und so weiter, die gerecht sind, die das Richtige wollen. Weißt du, wir sind nicht fehlerfrei, aber wir können durch die Gnade Gottes unschuldig sein. Worauf ruht das Wohlgefallen Gottes in unserem Leben? Lass uns mal drüber nachdenken. Was macht Gott glücklich? Soll ich dir sagen, was Gott glücklich macht? Reife Früchte. Unser Leben sollte eine reife Frucht sein. Wir sollen nicht mit leeren Händen vor ihm stehen. Es gibt ein Lied, das wir früher gerne gesungen haben. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine einzige Gabe bringen? Muss ich stehen mit leeren Händen? Weißt du, Gott will nicht, dass wir mit leeren Händen stehen, sondern wir sollten Früchte mitbringen, Resultate, Ergebnisse von unserem Leben. Und Gott will nicht nur irgendwelche saure Früchte haben oder grüne Früchte haben. Gott will reife Früchte haben, reife Früchte. Reife Seele, reifen Geist, reifen Körper, reife Liebe. Und das ist, worauf Gott achtet. Ist die Liebe wirklich reif oder ist nur so holla hopp? Oder wie die Leute manchmal bei Caritas und Rotem Kreuz, das, was wir nicht mehr brauchen, was uns nicht mehr passt, das geben wir zu Humana oder irgendwie zum Roten Kreuz oder Caritas, die ganzen Lumpen. Gott ist kein Lumpensammler. Gott will das Beste. Das Beste ist gerade gut genug für unseren Gott im Himmel. Das Beste genug, was wir tun. Weißt du, Gott will nicht irgendwie billigen, schnellen Lobpreis so schnell aus dem Ärmel schütteln. Was man aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Das ist ärmlich. Gott will nicht, dass wir so schnell nebenbei ihn noch anbeten, jetzt zwischen Tür und Angel. Gott will, dass wir uns Zeit nehmen für die Anbetung, für den Dienst oder was es auch immer ist. Die Sache muss reif werden und im richtigen Augenblick das Richtige gemacht werden. In Matthäus 15, Vers 8, da heißt es, das Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Das Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Weißt du, wir können schön reden, geschwollen reden, schmalzig reden, schleimig reden, aber das Herz ist fern, das Herz ist nicht dabei. Und darauf kommt es an. Weißt du, aber ihr Herz ist ferne. Und vieles in unserem Leben kommt nicht so an als Feedback von Gott. Weißt du, dieses Wohlgefallen Gottes, wir sind traurig über unseren Zustand. Warum antwortet er mein Gebet nicht? Weil es nicht von Herzen kommt, aus der Tiefe meines Herzens. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Das Herz fehlt. Wir beten für jemand, aber nicht mit dem Herzen. Wir beten mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Das Wesentliche ist das Wichtigste, und das ist das Herz. Gib mir dein Herz. Studier die Bibel. Weißt du, viele Menschen, wenn sie Gott anbeten, haben sie keine Geduld. Die stehen schon, ach, mein Zug kommt, oder meine U-Bahn kommt, oder was auch immer so ist. Sie gehen oft nach Lust und Laune. Sie haben keine Geduld, Gott anzubeten, zu preisen, Gott zu dienen. Da ist keine Leidenschaft. Und das ist, was Gott gefällt, Leidenschaft. Mit Hingabe wollen wir Gott dienen. Oft ist gar keine Sorgfalt. Ja, das, für den lieben Gott ist es gut. Der Herr soll sie segnen. Der Herr soll das alles wieder gut machen. Nein, für den Herrn ist das Beste, das Allerbeste, gerade gut genug. Vielfach, was wir Gott servieren, ist nichts anderes wie Selbstbefriedigung. Weißt du, dann höre ich junge Leute, wenn sie dann sagen, das war ein geiler Gottesdienst, geile Anbetung. Kannst bei Sex sowas machen. Oder die Predigten, sie waren cool und krass. Weißt du, es geht nicht um seelische Stimmungen. Es geht einfach, dass das Wort Gottes wirklich unser Herz berührt. Hat Gott unser Herz berühren können? Hat unser Herz ansprechen können? Weißt du, oder die Atmosphäre, die war scharf. Nach Hot Pepper vielleicht, oder was weiß ich, was da versprüht wurde. Wir müssen im Gottesdienst uns fragen, gefällt Gott unser Gottesdienst, wie wir Gott dienen? Und zwar, wie jeder Einzelne Gott dient, nicht wie die ganze Gemeinde, denn die Gemeinde besteht aus Einzelnen. Jeder Einzelne ist mitverantwortlich. Gefällt unser Gottesdienst dem Herrn? Gefallen unsere Gebete dem Herrn? Gefallen unsere Predigten dem Herrn? Gefallen ihm unsere Zusammenkünfte? Wir sollen uns fragen, und zwar in dieser Zeit, in der wir leben, ist eine materialistische Zeit. Da geht es nur ums Äußere, aber der Herr sieht das Herz an. Wir wollen ja Gott glücklich machen. Und wenn Gott zufrieden ist, wir haben eine Geschichte in der Bibel, da kommt der Herr des Hauses nach Hause hat und so weiter, und der Knecht hat auch draußen gearbeitet, und dann sagt der Herr zu seinem Knecht, du servier mir jetzt, diene mir. Obwohl der Knecht schwer gearbeitet hat, muss der Knecht am Tisch dienen, servieren. Und nachdem der Herr mit seinen Bedürfnissen befriedigt wurde, satt war und ja, genug hatte, dann sagte er, und jetzt, lieber Knecht, das darfst du erst essen. Warum wir nicht zum Zug kommen, ist, weil wir haben Gott nicht gedient. Lass uns ganz ehrlich, ich predige für mich selber, ich predige für andere und so weiter. Ich weiß, um was es geht im Reich Gottes. Gott will zufriedengestellt werden mit unserem Gottesdienst. Und wenn Gott zufriedengestellt ist mit unserem Gottesdienst, dann passiert etwas. Dann sagt der Herr, und jetzt, mein Kind, das ist alles für dich, bedien dich, fühl dich frei. Wie zu Hause, wie bei Mama. Gott gefällt echte Hingabe, echte Weihe, echte Konzentration. Weißt du, dass wir uns auf den Herrn konzentrieren. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann reden wir so viel Blablabla. Bla, bla. Wir sollen aufhören, Blablabla. Bla, bla. Ich habe nichts dagegen, dass wir uns begrüßen und guten Tag sagen. Aber da wird so vieles zerredet. Wenn ich so die Alten früher anschaue und davon lese, die kamen in die Kirche, die haben sich gesammelt, sie waren stille vor Gott. Die Sammlung, und das ist nicht nur, dass ich bis 10 zähle, nein, die Sammlung ist, dass ich mich auf Gott konzentriere. Herr, rede, dein Knecht hört. Stell dir vor, du kommst in den Gottesdienst und du bist nicht zubereitet. Dein Gerät ist nicht auf Aufnahme geschaltet. Da wirst du nichts aufnehmen. Du wirst genauso leer nach Hause gehen, wie du gekommen bist. Und das ist das Ergebnis von vielen Christen. Die gehen leer nach Hause, wie sie gekommen sind, weil sie nicht vorbereitet sind. Sie sind nicht auf Aufnahme, auf Empfang geschaltet. Gott braucht offene Türen, offene Herzen von uns, damit er Zugang zu uns bekommt. Die Hingabe, das ist der Weg des Jüngers, die Hingabe. Der Nachfolger Jesu Christi ist mitunter manchmal sehr schwierig zu sein, also Jesus nachzufolgen, sich auf den Herrn zu konzentrieren, auf seine Fußspuren zu achten, auf seine Lippen zu achten, was er sagt. Und die Bibel lehrt uns, wir sollen also so unser Ohr an den Mund des Herrn legen, dass wir hören, was er zu sagen hat. Oder da brauchst du Sammlung, Konzentration, Meditation, dass man innerlich eingestellt ist, rede Herr, dein Knecht hört. Jesus sagte seinen Jüngern, dass nur derjenige gerettet wird, der sein eigenes Leben verliert, um des Evangeliums willen, Markus 8, Vers 35. Nur der wird gesegnet, nur der wird Erfolg haben, nur der wird glücklich sein. Viele kommen und gehen und da passiert gar nichts, weil die Sammlung fehlt. Wer sein Leben verliert, ich bin nicht wichtig, ob ich begrüßt werde oder nicht begrüßt werde, ob ich beachtet werde oder nicht und wo ich sitze oder wo ich stehe oder was mit mir passiert, ich bin nicht wichtig. Der Herr ist Nummer eins. Es gibt keinen anderen Weg für den Jünger Jesu, um eigentlich Gottes Wohlgefallen zu erreichen, die Liebe zum Herrn. Und ein Gebot gebe ich euch, sagt der Herr, und das ist liebet. Liebet einander. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Stell mal vor, aus allen Gemütskräften, was das alles heißt. Durch deinen ganzen Geist, durch dein ganzes Verstehen. Dein Geist muss den Herrn erkennen und ergreifen. Wenn du die Augen zumachst, du siehst die Herrlichkeit des Herrn. Das sollte in deinem Leben passieren. Deine Seele sollte aufatmen, wenn Gottes Wort verkündigt wird, der Name des Herrn ausgerufen wird. Hingabe, das ist der Schlüssel, um Gott zu gefallen. Hingabe. Weißt du, Jesus war, bitte mich nicht falsch verstehen, aber Jesus war ein echter Moslem. Moslem, Islam heißt nichts anderes, Unterwerfung. Unterwerfung unter Gott. Und Jesus hat sich Gott unterworfen. Nicht dem Mohammed, sondern er hat sich Gott unterworfen. Wahre Christen, sie haben sich Gott unterworfen. Sie unterwerfen sich Gott. Und Jesus hat selbst in der dunkelsten Stunde seines Lebens am Kreuz, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Das ist Unterwerfung. Das ist, was Gott gefällt. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Alle Frommen unterwarfen sich Gott. Nicht den Menschen, nicht den Engeln. Sie unterwarfen sich Gott. Herr, hier bin ich. Sie lagen wie tot zu Boden. Und das ist, was Gott gefällt. Also, wahre Christen sind wahre Moslems. Entschuldigung, das werden wir nicht verstehen, aber das ist so. Unterwerfung unter Gott. Die Moslems machen uns vor, was Unterwerfung ist. Weißt du, nicht dem Staat und nicht dem Religion sich unterwerfen. Oder dem Materialismus, dem Geld sich unterwerfen, sich Gott unterwerfen. Das ist der Sinn der Sache. Sie gaben sich Gott ganz hin. Schau doch den Josef an. Weißt du, er hat nirgendwo Gott angeklagt. Die haben mich verkauft nach Ägypten, die haben mich ins Gefängnis gesteckt, die haben mich vergessen, hat nirgendwo geklagt, hat sich Gott unterworfen, Herr, dein Wille geschehe. Das ist, was Gott gefällt. Und der Herr war mit Josef. Er vertraut Gott weiter, wo er auch ist. Er hatte keinen Grund gehabt, weiter zu glauben oder weiter sich an den Herrn festzuhalten. Im Gegenteil, er hätte Gott absagen können. Gott, du hast mich nicht verstanden, Gott, du hast mich nicht geliebt, du hast mir Träume gegeben, aber diese Träume sind nicht wahr geworden. Guck mal, hier bin ich jetzt. Nein, er sagte, Gott, du machst keinen Fehler. Das ist, was Gott gefällt, dass man Gott Recht gibt, dass man Gott versteht. Er war bereit, sein eigenes Leben aufzugeben, geben dieser Josef. Er unterwarf sich. Weißt du, und dann hat er den inneren Frieden. Und genau das ist es, worum es geht. Die Resonanz Gottes. Wenn wir uns Gott unterwerfen, haben wir inneren Frieden. Der Vater weiß, was ich brauche. Der Vater weiß den nächsten Schritt. Mein Gott wird mich recht führen und recht leiten. Alle Heiligen haben die menschliche Rebellion aufgegeben. Weißt du, es kocht auch am Anfang. Du ärgerst dich. Und Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Stell dir mal vor, ihr alle, wir miteinander. Nicht nur die Pastoren und Prediger. Nein, alle Gläubigen, alle Apostel werden sich an mir ärgern. Was? Du gehst diesen Weg des Kreuzes, das widerfahre dir nicht, Herr. Aber irgendwo, früher oder später, haben sie dem allmächtigen Gott zugestimmt und sind auf Gott eingegangen. Das ist, was Gott gefällt. Dass wir willig sind, seinen Weg zu gehen, willig unseren Auftrag zu erfüllen und die Rebellion aufgeben, Gott nicht widersprechen. Stell dir mal vor, dir passiert das, was dem Abraham passiert ist. Und opfere mir deinen Isaak, den du lieb hast. Stell dir mal vor, deine Tochter solltest du Gott opfern. Manche haben schon Schwierigkeiten, Patient Gott zu opfern. Verstehst du aber jetzt, dein Sohn, den du lieb hast, für den du gebetet hast, opfere mir. Das ist nicht leicht, ihr Lieben. Und Abraham ist ein Freund Gottes geworden, weil er bereit war, Gottes Willen zu tun. Das bedeutete sehr viel damals. Opfere mir deinen Sohn. Reicht schon, wenn Ismael weg ist. Den hatte ich schon mit schwerem Herzen losgeschickt. Aber jetzt meinen Isaac. Du hast ein paar Isaacs zu Hause. Weißt du, hast mit Freuden empfangen, hast gebetet, hast fast 100 Jahre darauf hingearbeitet und so weiter. Dein Sohn. Deine Zukunft. Opfere mir deine Zukunft. Dein Weiterleben, deine Sicherheit, dein Erbe. Es liegt eine große Kraft und Segen in der Hingabe. Das ist, was Gott gefällt. Wenn wir hingeben, auch wenn uns schwerfällt, auch wenn wir die Dinge nicht verstehen und nirgendwo einordnen können, Hingabe beeinflusst unser ganzes Verhalten. Ich soll Gott lieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von ganzen Gemütskräften. Alles, was in mir ist, mit all meinen Gedanken. Morgens der erste Gedanke, Halleluja, Gott, mein Herr und mein König. Und dann abends der letzte Gedanke, gute Nacht, lieber Heiland. Erster und letzter Gedanke, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist, was Gott gefällt. Gottergebenheit ist die Voraussetzung für ein gesegnetes Leben. Das ist, was dem Herrn gefällt. Und wenn Gott zufriedengestellt wird, wenn er seine Bedürfnisse und seine Bedürfnisse ist, dass er von uns angebetet wird. Und Anbetung ist nicht nur ba, 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 ba. Anbetung ist nicht irgendwie Lieder singen, Sprüche klopfen oder sonst was. Anbetung wird mit dem Leben unterschrieben. Mit dem Blut unterschrieben. Das ist Anbetung. Gott gefällt, wenn seine Kinder in Abhängigkeit von ihm leben. Die Kraft der Hingabe wirkt erst, wenn ich mich selbst aufgebe. Wenn ich mich selbst nicht mehr wichtig nehme, auf mich kommt es nicht drauf an. Guck mal, Moses oder Paulus, die sagen, Gott, streich du mich aus dem Buch des Lebens. Ich bin nicht so wichtig. Hauptsache, meine Brüder werden gerettet. Das ist diese selbstlose Liebe. Und Jesus sagt, oder die Bibel lehrt uns, keiner zeigt größere Liebe als das, wenn er sein Leben für seine Freunde oder sogar noch für seine Feinde lässt. Nimm mein Leben, streich mich aus dem Buch des Lebens. Wenn wir ihm unsere Waffen ausliefern, unser Stolz, unsere Einbildung, unsere Arroganz ausliefern, das ist, was Gott gefällt. Hier hast du alles, Herr. Alles, was ich bin, was ich kann, was ich besitze. Ja, Halleluja. Da bleibt einem die Spucke im Hals stecken. Wenn, weißt du, alles Gott ausliefern, alles Gott hingeben. Weißt du, ich kapituliere. Das ist, was Gott wohlgefällt. Nicht, dass ich mit ihm streite und rechte und verhandle und vielleicht kann ich noch was abluchsen. Weißt du, wenn wir unsere Rechte aufgeben, auch Gott gegenüber, obwohl ich hier ein Thema habe, mach Gebrauch von deinen Rechten. Weißt du, Herr, ich habe kein Recht, keine Ansprüche. Mach du, wie du es willst, dein Wille geschehe. Ist hart, ist schwer, aber das gefällt Gott. Und dann fängt er an zu machen und zu handeln, wie er es möchte. Sein Wille wird dann realisiert. Gott gefällt, wenn wir unsere Ansprüche aufgeben. Ich habe ein Recht darauf, gesegnet zu werden. Puh, wer sagt es dir? Wir haben keine großen Rechte. Aber wenn wir unsere Ansprüche aufgeben, dann kommt er mit seinen Angeboten, mit seinem Dienst. Gott handelt erst, wenn wir unsere Vorstellungen aufgeben. Nicht so musst du machen. Komm, Herr Jesus, segne, was ich bereitet habe, verstehst du, oder beschert habe und zusammengebraut habe und zusammengekocht habe, dieses Essen. Nein, wir sollen den Herrn einfach loben und preisen, ob wir was haben oder nicht haben, sein oder nicht sein. Wenn wir alles Eigene eingelöst und aufgelöst haben, dann kann Gott wieder anfangen zu handeln. Das ist, wo das Wohlgefallen Gottes über unser Leben kommt. Und mir geht es um das Wohlgefallen Gottes, nicht das Wohlgefallen einer Kirche, einer Organisation. Weißt du, du kannst der Gemeinde gefallen, du kannst Menschen gefallen, aber gefällst du auch Gott? Das ist die große Frage. Weißt du, zu Jesus kommt einmal dieser junge Mann und sagt, was muss ich tun, um das Himmelreich zu bekommen? Und was sagt der Herr Jesus? Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, nicht mir, nicht der Gemeinde, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Puh, jetzt ist die Sache. Jetzt, was mache ich damit? Alles verkaufen und alles verschenken? Aber genau das ist, worauf der Herr wartet. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann sagt er, gut, kannst gehen. Du wirst schon kommen, aber du bist jetzt noch nicht reif. Wir müssen auch für die Nachfolge Jesu reif werden. Er ging traurig davon. Und dann kamen die Jünger und fragten, wer kann überhaupt selig werden? Aber genau das ist es, was Gott gefällt. Die Selbstaufgabe. In aller Liebe. Du hörst heute ein Evangelium, vielleicht was du sonst nirgendwo so weit hörst, weit und breit. Weißt du, glaube an den Herrn und es wird wunderbar. Halleluja. Vergiss es. Ich glaube nicht mehr daran. Weil ich weiß, worauf der Herr wartet. Der Herr wartet auf unsere Selbstaufgabe, unsere Kapitulation. Wenn wir unsere alles Menschliche gekündigt haben, alles aufgegeben, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Wenn wir vor ihm einfach nackt sind, dann fängt er uns einzukleiden. Aber zuerst muss man sich auskleiden. Weißt du, das ist genauso wie bei einer Braut. Am Anfang, solange man verlobt ist und die Braut lieb hat, dann schenkt man den Ring, dann schenkt man da viele Dinge, man schmückt sie. Und dann nachher kommt die Hochzeitsnacht. Und weißt du, was in der Hochzeitsnacht passiert? Da wird ein Stück nach dem anderen genommen. Und der Bräutigam will die Braut nackt haben. Und der Herr will uns nackt haben, damit er uns einkleiden kann, damit er uns schmücken kann. Selbstaufgabe. Hingabe ist der Schlüssel zum Erfolg. Ergebenheit, Hingabe, Verzicht. Das tut uns Menschen, fleischlichen Menschen so weh. Aber hier erhalten wir uns selbst, hier kriegen wir es zurück wieder, wenn wir uns selbst aufgeben. Wer sein Leben verliert, wird gewinnen. Das ist das Wort Gottes. Du gefällst Gott, wenn dein Herz über deinen Kopf gesiegt hat, über deinen Verstand, dann gefällst du Gott. Herr, alles sollst du haben, alles sollst du haben. Ich will nichts mehr haben, alles Herr bist du. Wenn du aus deinem Herzen heraus redest, das gefällt Gott, nicht mehr aus dem Kopf. Und berechnet, wenn ich das sage, wie kommt es dort an und wie versteht der das oder die? Weißt du, nein, du redest aus dem Herzen, du hast dein Herz auf der Zunge. Du redest ehrlich, aufrichtig, wahrhaftig. Aus dem Herzen sollen wir geben, nicht nur, hier hast du Herr eine Spende. Gott schaut auf das Herz, wie du gibst. Ob viel oder wenig spielt bei Gott keine Rolle, sondern bei Gott spielt eine Rolle, wie du gibst. Das Herz. Und bei Gott spielt nicht große Rolle, wie viel du hast. Wir haben in der Bibel, das sind manche Millionäre, Milliardäre, die können ihre eigene Armee aufstellen. Ich denke nur Abraham, hier war ein superreicher Mann. Die Frage ist, hängt das Herz da dran am Reichtum? Wo hängt dein Herz? Und darauf achtet der Herr, wo das Herz hängt. Und wo das Herz ist, ist auch der Schatz und der Schatz, wo das Herz ist. Wenn du aus dem Herzen dienst, nicht nur, ich muss was tun, ich bin verpflichtet, meine Pflicht ruft, nein, wir dienen dem Herrn mit Herzen. Wir sollen mit einem fröhlichen Herzen dem Herrn dienen oder glauben, so du mit dem Herzen glaubst, ist ja, heißt nicht, mit dem Kopf glaubst. Im Herzen weiß ich nicht, wie das drin aussieht. Aber so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerechtfertigt. Gott achtet auf das Herz. Und das Herz ist so wichtig für deine Gesundheit, für deinen Erfolg, für deinen Segen, für deinen Sieg, für das ganze Leben. Gott achtet immer auf das Herz. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Und da kannst du ihm nichts vormachen. In Sprüche 4,23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, hüte dein Herz. Deshalb, Geschwister, was Gott gefällt, ist das Herz. Wie ist dein Herz, deine Herzenseinstellung, deine Herzenshaltung? Das Herz ist der Ursprung des Lebens, das ist der Motor, wo uns einfach weiterbringt und weiterträgt. Wenn du die Herzensangelegenheiten regelst, in Ordnung bringst, und ich sage dir eines, da passiert Heilung, da braucht man für dich gar nicht mehr beten. Da wirst du gesund automatisch, wenn das Herz in Ordnung ist. Dann ist der Segen Gottes garantiert. Gott achtet auf das Herz. Deine Herzensangelegenheiten. Das Herz ist, was den ganzen Menschen bestimmt, das den Blut zirkulieren lässt, die Nerven am Leben hält. Wenn dein Herz positive Signale ausstrahlt, dann sind es Signale der Heilung. Dein Herz strahlt es aus. Auf das Herz kommt es an. Und Gott achtet auf dein Herz. Ein gesundes Herz. Ich meine nicht nur vom Herzarzt, nein, das gesunde Herz vom Gott aus gesehen. Da brauchst du ein gesundes Herz. Weißt du, dass der Stress nicht da ist, sondern du kannst dich in Gott fallen lassen. Das ist eine Betung, in Gott fallen zu lassen, sich zu lassen, in Gott zu ruhen. Und wenn dein Herz in Ordnung ist, dann lösen sich auch die Probleme deines Lebens. Bei den meisten Leuten stimmt es mit dem Herzen nicht. Die sind mit dem geteilten Herzen, dienen sie dem Herrn. Sie tanzen auf zwei Hochzeiten, drei Hochzeiten, vier Hochzeiten, fünf Hochzeiten manchmal. sind die ganze Woche irgendwo beschäftigt. Dir teilt der Herz, gib mir dein Herz ganz oder gar nicht, sagt der Herr. Und es ist ein Naturgesetz, wenn dein Herz in Ordnung ist, dann schaust du Gott. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. So steht es in der Bibel, in der Bergpredigt. Gott sieht uns, ob das Herz rein ist, wie sind die Motive. Und Gott gefallen nicht die Taten, Gott achtet nicht auf die Taten, sondern auf die Motive. Warum tust du das, was du tust? Was sind die Hintergründe? Was sind die Hintergedanken? Was hinter dem Kopf passieren? Weißt du, Gott nimmt das Herz wahr. Ob du reines Herzens vor ihm bist, die werden Gott schauen. Die werden das Leben schauen. Die werden die Fülle schauen. Die werden den Erfolg schauen. Die werden diese Dinge sehen. Die werden auf sie zukommen. Der Segen wird sie übernehmen. Die Bibel unterscheidet von zwei verschiedenen Formen der Verunreinigung. Die Verunreinigung, die von außen kommt. Du kannst nichts dafür, dass du in einer dreckigen Welt lebst. Das ist zuerst mal diese Verunreinigung. Aber dann gibt es die innere Verunreinigung. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund und über. Was ist in unserem Herzen wirklich drin? Nicht, was um dich herum passiert. Da kann der Teufel los sein, da kann die Hölle los sein, da können Monster rumlaufen und rumspringen. Das ist unwichtig. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie ist es deine Herzensverfassung? Bei der äußeren Verunreinigung in der Bibel, wenn du das studierst, die Bibel, wenn jemand sich äußerlich verunreinigt hat, der war bis zum Abend unrein. Bei der inneren Verunreinigung, wenn man irgendwo da unrein geworden ist, durch Lüge, Betrug, was sonst auch noch immer gewesen ist, bis man bereute, so lange war man unrein. Das kann ein ganzes Leben lang, sogar eine ganze Ewigkeit dauern, bis man bereute. Deshalb, Gott achtet auf das Herz und Gott gefällt, dass der Mensch, der auf sein Herz achtet. Ich denke nur an David. David war ein Lump. Gott segne ihn. Der war ein Lump, ein Gauner, Ehebrecher, was da noch alles so war. Der hat unschuldiges Blut vergossen, aber Gott hat das Herz gesehen. Als dann der Herr zu ihm redet, sagt er, ich bin schuldig. Er bekennt sich schuldig und er sagt, Gott, nimm mal deinen Geist nicht von mir. Er betet zum Herrn, er schreit zum Herrn um Gnade und deshalb, er wurde gereinigt und um Davids Willen. Dann wurde seine Sippe erhalten, bis Jesus Christus gekommen ist. Also die äußere und innere Verunreinigung. Das sind zwei Paar Stiefeln. Und die ist wichtig. Wenn du äußerlich irgendwo dich verunreinigt hast, das ist bis zum Abend. Aber die innere, die ist, bis du Gottes bekannt hast und zu Gott gekommen bist. Gott will Heilige, Perfekte haben, die einfach von ihm hergestellt worden sind. Wieder gut gemacht. Wieder in Ordnung gebracht, die Sache. Und Gott hat die Sache mit, was beim David in seinem Leben war, er selbst in Ordnung gebracht. Der Mann ist des Todes schuldig, aber er war dieser Mann, der das alles ausbaden und auskosten musste. Die Heiligen Gottes, sie sind seine Hände, weil Gott hat an ihnen gearbeitet, dass sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Gott gefällt Liebe. Also was gefällt Gott? Gott gefällt also ein barmherziges Herz, ein demütiges Herz. Gott gefällt ein Herz, das in Unschuld ist, auch wenn es in Sünde gefallen ist, wo der Herr einen entsündigt hat. Und Gott gefällt Liebe, wenn seine Kinder sich mögen. Also wenn die Kinder sich in die Haare, in die Wolle haben, das gefällt Gott absolut nicht. Das ist hässlich, scheußlich. Das ist katastrophal, wenn seine Kinder sich gegenseitig das Leben schwer machen. Das Leben ist schwer genug. Wir sollen uns gegenseitig ermuntern und ermutigen und nicht das Leben noch schwer machen einander. Und Geschwister, wir haben einen großen Auftrag. Und das ist, was Gott gefällt, dass wir einander in die Arme greifen, dass wir einander beistehen, wenn Kämpfe da sind. Gott gefällt also die Liebe und nicht, wenn wir uns streiten. Sogar um den Vater streiten, wer betet Gott besser an? Weißt du, die Christen sind manchmal dumm, Entschuldigung, aber das ist es. Da streiten sich über die Dreieinigkeit und wie man beten soll und was weiß ich, was die Wahrheit ist und wie steht man richtig zum Herrn. Das Einzige, worauf Gott Ausschau hält, ist Liebe, 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 Liebe und nochmals Liebe. Was nützen die frommen Worte? Lies mal 1. Korinther 13. Was nützt die ganze Frömmigkeit ohne Liebe? Kopf waschen kann jeder Depp, aber die Füße waschen, da brauchst du Überwindung. Entschuldigung, aber so ist es. Gott gefällt Gehorsam. Also, was gefällt Gott an mir? Es sind so viele Sachen, worauf der Herr Ausschau haltet und untersucht und nimmt die Lupe. Ist da was da? Was dran? Gott gefällt, wenn seine Kinder seinen Auftrag erfüllen und das mit Freuden, ohne Murren, ohne Widerspruch. Ja, Herr, du verlangst von mir unmögliche Sachen. Aber gerade da testet er dich. Bist du bereit, nicht nur das Mögliche zu machen? Das kann jeder. Aber das Unmögliche. Das Unmögliche. In Matthäus 3, Vers 17, da ist Jesus 30 Jahre alt etwa. Und siehe, er lässt sich taufen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel kam herab und sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Warum? Weil er alles, was Gott geboten hat, erfüllte. An dem habe ich Wohlgefallen. Stell dir mal vor, das sollte auch von deinem Leben heißen, nicht nur von Jesus. Und das, was über Jesus heißt, sollte von jedem Christen heißen. An dem habe ich Wohlgefallen. Das ist eine Herausforderung. Jesus tat alles, was der Vater wollte. Er hat sich zu Hause den Eltern untergeordnet. Er hat sich dem Gesetz untergeordnet. Er hat nicht hätte sich taufen lassen müssen, aber er tat alles, um Gott zu gefallen. Und hier die Resonanz. Stell dir mal vor, du stehst an der Tür des Himmels und klopfst an und sagst: Herr, ich möchte heimkommen, ich komme zu dir. Und du gefällst Gott nicht. An dir stimmt vorne und hinten das meiste nicht, was Gott von dir erwartet. Gott kann sich mit dir nicht prahlen. Weißt du, es wird der Tag, wenn du in den Himmel ankommst, dann wird er sagen: Das ist der, den ich aus der Nacht und Finsternis, aus der Hölle errettet habe. Das ist der. Gott will sich prahlen, so wie diese Frau: Das ist mein Baby, mein Kind. Kann Gott dich überall präsentieren, überall zeigen: Das ist der, den ich gewollt habe. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Kann er dich überall hinführen und alles zeigen? Wenn das Wohlgefallen Gottes nicht über unser Leben ist, weißt du, da wirst du nicht überall hinkommen und alles sehen und alles ererben. Kann sich Gott mit dir angeben? Das ist mein geliebter Sohn. Bei deinem Namen habe ich gerufen und du bist mein. Kann Gott das sagen? An dem habe ich Wohlgefallen. Kann Gott immer wieder auf dich verweisen? Und schau dir Matthäus an. Ja, kann er dich auf dich verweisen und kann, guck, so Paulus sagt, schau mich an. Oder Petrus sagt, schau mich an, den Lahmen, und steh auf und wandle. Bist du ein Aushängeschild Gottes? Ist Gott von dir begeistert? Weißt du, Ananias und Sapphira, diese Geschichte geht mir immer wieder durch den Kopf. Es gibt Geschichten, die sitzen tief drin. Habt ihr wirklich so teuer verkauft, das Grundstück? Weißt du, die haben äußerlich gespielt. Wir spielen äußerlich oft Religion, Kirche, Gemeinde, Opferleben, Hingabe, Konzentration. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? In Hiob Kapitel 2, Vers 3, und ich möchte den Hiob heute ein bisschen streifen, nur streifen, betrachten kann ich das nicht nennen. Ich streife ja nur den Hiob. In Hiob Kapitel 2, Vers 3, da fragte der Herr den Satan. Hör zu. Er fragte nicht den Pastor und den Bischof, er fragte nicht die Engel, er fragte den Teufel, fragte er. Und deshalb, Gott fragt auch in deinem Fall den Teufel. Hör zu, er fragt auch in deinem Fall den Satan. Satan, hast du den Matthäus gesehen? So hast du den Hiob gesehen. Hiob Kapitel 2, kannst nachlesen. Hast du meinen Diener Hiob gesehen? Hä? So wie ihn gibt es sonst keinen hier auf dieser Erde. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Schau, was Gott über ihn denkt. Kann der Herr den Teufel fragen: Hast du ihn gesehen, wie er lebt, wie er handelt, wie er denkt, wie er sein Geld einnimmt, wie er sein Geld ausgibt, wie er redet, wie er sich benimmt? Satan, was denkst du über ihn? Das ist der Test. Der Herr fragt den Teufel, den Satan hier, auch um uns. Denn er ist der Ankläger der Brüder, er ist der Tester. Was kannst du gegen ihn mir vorbringen? Oder was hast du gegen ihn auszusetzen? Was würde Gott über dich sagen? Überleg einmal. Und was sagt er über Hiob hier? Und so wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Einmalig ist er. Und Gott möchte stolz werden über dich und mich, dass wir einmalig auf dieser Welt sind. In unserer Berufung, in unserer Entwicklung. Und dann heißt es weiter, er ist ein Vorbild an der Rechtschaffenheit. Er nimmt Gott ernst. Er hält sich von dem Bösen fern. Er ist Gott treu geblieben bis jetzt, bis zu diesem Augenblick. Kann er das auch von dir sagen? Du bist einmalig, was Besonderes. Du bist ein Vorbild für die anderen. Du machst recht, soweit es möglich ist. Und Satan, und Gott stellt den Satan, den Hiob dann, ja, kannst testen. Weißt du, der Satan stellt dem Hiob ein falsches Zeugnis aus. Der dient dir nur, weil du ihm Geld gibst. Der dient dir nur, weil du ihn gesund hältst. Der dient nur dir, weil du seine Kinder erhältst. Der dient dir nur, weil er ein reicher Mann ist und weil es ihm gut geht, weil er alles hat, was er braucht und so weiter. Aber nimm ihm das mal weg, plag mal ein bisschen, kitzel ihm mal ein bisschen. Satan will Gott beweisen, Hiob ist ein Materialist, der geht nur nach Geld und Gut. Und genau das ist unser Problem. Weißt du, Gott testet uns, wie sind wir, was bestimmt unser Leben, was prägt unser Leben? Und Satan stellt dieses Zeugnis dem Hiob aus und sagt, er will nur profitieren. Der sucht nur seine Vorteile. Der will nur gesegnet werden. Der will nur Gesundheit haben. Und Gott sagt, teste. Teste. Und das ist, warum wir manchmal so viele Prüfungen haben. Und Gott sagt, teste ruhig. Ich weiß, der dient mir treu und er bleibt mir treu. In unseren Lebenskämpfen geht es um die Ehre Gottes, ob wir ihm treu bleiben und wie wir reagieren, wenn das alles Irdische einem genommen wird, unsere Reaktion. Satan kann nicht glauben und will auch nicht glauben, dass wir Gott gefallen, dass Gott uns lieb hat, dass Gottes Wohlgefallen auf unser Leben ruht. Das kann er nicht glauben, das kann er nicht fassen. Weißt du, das ist für ihn so schwierig zu begreifen. Der gefällt Gott, der dient Gott, seine Seele ist unschuldig und er hält zu Gott, auch wenn es ganz schlimm kommt und ganz schwierig wird und unmöglich wird, wenn alles zusammenbricht, er bleibt treu. Ich kann dir garantieren, mein Hiob, auf den kann ich mich verlassen, sagt der Herr. Der Teufel sagt, nee, lieber Gott, du täuschst dich an dem Hiob. Der liebe Gott täuscht sich vielleicht an manchen Christen, aber der Hiob war treu. Satan verkraftet nicht, wenn du auf Gott stolz bist und Gott auf dich stolz ist. Das verkraftet er nicht. Das wurmt ihn. Wenn du Gott weiter treu bleibst, er versteht nicht, was Gnade ist, was Vergebung ist, dass du in dieser Vergebung lebst und Gott vertraust weiter. Er glaubt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Das darf gar nicht wahr sein. Dass das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, dank Jesus Christus, dank der Erlösung von Golgatha. Und nun, hier war, was er sagte. Er war gottesfürchtig, rechtschaffen, ein Vorbild und was auch immer ist. Er liebte Gott über alles. Geschwister, und darauf kommt es an. Und das ist, was Gott gefällt, wenn wir ihn über allem lieben. Mehr lieben wie Frau und Kinder, mehr lieben wie Gut und Hab, wie Kamele und Ochsen und was weiß ich, Autos. Damals gab es keine Autos, aber ja, alle das Materielle. Er liebte Gott mehr als alles Sichtbare. Und er glaubt nicht, der Teufel glaubt nicht, dass für ihn Gott das Wichtigste ist. Er glaubt nicht, er sagt, nein, du wirst sehen, er will dir absagen. Und der Teufel versucht zu rütteln. Es reicht nicht aus, ihr Lieben, wenn wir sagen, ich liebe Gott, sondern wir müssen auch beweisen, dass wir Gott lieben. Und das ist erst, was Gott gefällt. Der Beweis, die Fakten. Ich liebe den Herrn, egal wie und wann. Wir müssen das auch noch mit unserem Leben unterschreiben. Ich liebe den Herrn. In guten und schlechten Tagen. Und nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch die unsichtbare Welt soll wissen, ich liebe Gott. Und deshalb, ihr Lieben, Gottes Wohlgefallen muss mit dem Herzen ausgedrückt werden. Der Glaube, die Gnade muss ausgelebt werden. Sonst ist unser Glaube nur eine billige, primitive Illusion, eine Utopie, eine fromme Lüge und Einbildung. Ich glaube. Der Teufel glaubt auch und zittert noch dabei. Viele glauben nur an Gott, wenn es ihnen gut geht. Und da kommt jetzt was, wo ich die Christen angreife und anzettle und sage, Leute, wir müssen Gott hingegeben sein. Und an Gott glauben nicht nur, wenn es uns gut geht. Wir müssen an Gott glauben auch, wenn es uns miserabel geht. Wenn wir alles verlieren. Wenn es drunter und drüber geht. Wenn sich nicht alle Wünsche erfüllen, wenn unsere Träume zerplatzen. Sonst ist es alles nur frommer Irrglaube. Und Gott nur ein Automat, wo ich was reinstecke und unten was raushole. Gott will das nicht sein und er will kein Automat sein. Viele Christen haben die Vorstellung, ein glückliches, erfolgreiches Leben und ein gesundes Leben und so weiiter, das steht den Christen zu, weil sie sind so fleißig, sie beten und sie tun und so weiter. Die haben ein Recht auf ein gesegnetes Leben. Ich möchte genau das Gegenteil dir sagen. Du hast kein Recht auf ein gesegnetes Leben. Die Bibel zeigt genau was anderes. Schau den Hiob an. Ein rechtschaffener Mann. Auf der ganzen Erde gab es so einen Menschen gar nicht zu dem Zeitpunkt. Schau ihn an. Schau die Glaubenshelden an in Hebräer 11, die zweite Hälfte. Schau die Heiligen Gottes an. Die unterscheiden sich ganz weit von diesen modernen Charismatikern heutzutage. Weißt du, die Charismatiker, die sagen, bring uns dein Geld, in 7 Tagen bist du reicher Mann. Käse ist das, Quatsch ist das. Weißt du, die ganzen Wohlstandsevangelisten. Weißt du, dieser ganze fromme Optimismus. Die Bibel ist optimistisch. Die Bibel ist positiv, aber nicht in 7 Tagen. Und auch nicht, wenn du dein Geld siehst. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen zwischendurch. Ich habe aus London von einem Brieffreund ein Auto bekommen. Der hat mir rübergeschickt in die Sowjetunion damals. Und meine Mutter hat gesät. Und meine Mutter sagt, was man sät, wird man ernten. Und ich Esel, ich dachte, wenn ich mein Auto in die Erde stecke, dieses Auto, kleine Automobil, dann wird ein Automobil wachsen. Aber Materialist, das tote Material wächst nicht. Nur lebendige Same. Und ich warte heute noch, da ist kein Auto rausgewachsen. Vielleicht ist es verrostet und jemand hat einen Fund dort gemacht. So, ein Zinkauto, schönes Auto, Spielauto, ja. Materielle Dinge wachsen nicht. Du kannst so viel opfern, wie viel du willst, da kommt nichts raus. Ist eine teuflische Lüge. Wenn man mit Spenden, Gesundheit, Wohlstand und Ruhm und so weiter den Leuten verspricht, das wird genommen einem. Verkaufe alles, was du hast, reicher Jüngling, und gib's den Armen. Wir leben aus Gnaden, Leute. Wir leben aus Gnaden. Und wir können nicht durch Selbstsuggestion etwas bewirken. Ich rede mir ein. Positives Bekenntnis ist gut, aber ich kann nichts verändern. Es ist alles Gnade, was wir sind und was wir schaffen und was wir erreichen. Diese ganzen Power-Gedanken, die sind gut und recht, aber die müssen erst mal in ein Leben tief verwurzelt werden durch die Gnade Gottes. Wir sind das, was wir in unserem Herzen sind, was Gott in uns ist, was Gott in uns geschaffen hat, Jesus in uns, wenn er Gestalt gewonnen hat. Und das kommt raus, ob du begriffen hast oder nicht begriffen. Lebendiger Same geht auf, kein toter Same. Kann Steine und Edelsteine und Gold in die Erde stecken, das geht nicht auf. Es geht nur das Geistige, das, was Leben in sich hat, auf. Wir ernten nur das, was Gott in unser Leben gepflanzt hat, was er gewirkt hat. Die ganze Selbstsuggestion, Leute, seid vorsichtig, redet euch nichts ein, es sei denn, Gott hat zu euch geredet. Dieses Rema-Wort muss vom Herrn kommen. Gott muss sein Wort senden. Er sandte sein Wort und machte uns gesund. Du kannst lange dir einreden, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, Halleluja, ich bin gesund, dank durch die Gnade Gottes, ich bin gesund. Das ist blöd am Schluss, aber nicht gesund. Entschuldigung. Aber wenn der Herr sagt, mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Und da fängt eigentlich Heilung an, mit der Wiederherstellung innen drin. Sei heil in meine Wunden. Und dann plötzlich, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Du kannst 1000 Mal lesen, die Stelle bewirkt gar nichts. Aber erst, wenn das Rema-Wort rüberkommt. Wir brauchen das Rema-Wort. Und was gefällt Gott? Gott gefällt nicht, wenn wir viel plappern wie die Heiden. Hör mal, lies mal die Bergpredigt, was dort alles angekündigt wird. Wir sind errettet aus Gnaden und nicht durch Werke. Gott muss unser Herz programmieren, ihr Lieben. Und erst dann hat unser Leben Hand und Fuß. Erst dann haben wir Erfolg. Erst dann tun wir das Richtige. Erst dann verarbeiten wir das Negative. Und das ist so was Köstliches für mich. Wenn ich hier innen drin stark bin im Herzen, kann ich das Negative leicht verarbeiten. Und das Negative muss verarbeitet werden. Meine Probleme müssen verarbeitet werden. Die darf ich nicht verdrängen, die muss ich verarbeiten. Und die Wahrheit wird gesagt und er sendet sein Wort und sein Wort beginnt mein Herz zu verändern. Erst das von Gott erfüllte Herz macht Regeln, fängt an richtig zu ticken, zu funktionieren. Er, wenn er in uns ist, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, beginnt unser Körper mehr und mehr zu strahlen. Wir werden mehr und mehr zu Überwinder, mehr und mehr in sein Ebenbild gestaltet werden. Plötzlich strahlst du wie Jesus. Wir leben aus der Gnade Gottes, wenn er unser Herz bestimmen kann. So schwer zu rüberzubringen. Ich versuche es von der Seite und von der Seite und von der anderen Seite und von oben und unten. Es ist so schwer, dein Herz, auf das Herz kommt es an. Dann bist du in 2 Minuten gesund. Da braucht es keine Jahrhunderte und Jahrtausende. Das Herz versorgt den Körper mit allem Lebenswichtigen und Lebensnotwendigen. Wenn das Herz richtig tickt, wenn du Gott schaust, wenn dein Herz erfüllt mit Gott, dein Körper steuert, dein Geist steuert, deine Seele steuert, dein Verstand steuert, deinen Willen steuert, deine Gesundheit wird davon gesteuert, dein Herz voll Glauben, voll heiliger Triebe, voller Liebe, voller Hingabe. Gib mir dein Herz, sagt der Herr. Komisch, er hat auf dein Herz abgesehen. Mehr will er nicht, mehr braucht er auch nicht. Und dann, wenn du ihm dein Herz gegeben hast, dann gibt er dir alles, was dein Herz sich wünscht. Dann werden deine Wünsche erfüllt. Aber zuerst mal, er will dein Herz haben. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wenn du Gott gefällst, wirst du in die Ruhe Gottes eingehen. Wirst dich nicht aufregen. Wird dich nichts mehr ärgern. Wird dich nichts mehr stressen. Wird dich nichts mehr aus der Bahn werfen. Weißt du, wenn dein Herz voll Liebe Gottes ist, dann kannst du auch die lieben, die unsympathisch sind und schwierig sind und deine Widersacher sind. Und dann hörst du auch mit dem frommen Stress auf. Dann verschwindet all das Störende, das, was dich durcheinander bringt, was dich verwirrt, verunsichert. Der Friede Gottes, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Positive Erlebnisse kommen, wenn Gott die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Auf den ruht mein Wohlgefallen, wenn Gott das letzte Wort hat. Gottes Wege sind nicht unbedingt materielle Erfolge, ihr Lieben, sondern jetzt haltet euch fest, schnallt euch an, am besten mit 2 Gurten. Ein Gurt reicht es nicht aus. Weißt du, wenn du mit Gott anfängst zu gehen und Gottes Wohlgefallen auf dein Leben kommt, dann ist Scheitern die Regel. Entschuldigung, aber das ist der Fall. Das ist meine persönliche Erfahrung, das ist die Erfahrung von vielen, vielen tausenden aufrichtigen, ehrlichen Christen. Dann ist Scheitern die Regel. Misserfolge sind die Regel. Weißt du, du dienst dem Herrn. Petrus hat dem Herrn sein Boot zur Verfügung gestellt, damit der Herr Jesus leichter predigen kann vom Wasser. Und was ist? Dann am nächsten Tag fischte und hat nichts gefangen. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das ist das Ergebnis der Hingabe. Ich habe mein Boot im Heiligen zur Verfügung gestellt. Er muss jetzt mich segnen. Aber nein, ich muss jetzt was lernen. Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Weißt du, wenn du anfängst, Gottes Wege kompromisslos zu gehen, dann wirst du auf die Nase fallen, manchmal baden gehen sogar. Aufgeben, lass uns fischen gehen, hat Petrus gesagt. Und dann kommt der Herr und dann merkt er, dass er nackt ist. Und wusste nicht, dass es der Herr ist. Die Realität ist, wahre Christen sind nicht immer besser dran als die Ungläubigen. Die machen das genau das Gleiche durch wie die Ungläubigen. Die machen genau das Gleiche durch wie die Nichtchristen. Sie leben nicht länger, manchmal sogar kürzer. Sie leben nicht schmerzfreier. Im Gegenteil, manchmal haben sie mehr Bauchschmerzen als sonst. Sie sind nicht auf den Toplisten von den reichsten Männern dieser Welt oder Oscar-Gewinnern oder Nobelpreisträgern. Sie sind nicht immer ganz hoch oben, manchmal ganz tief unten. Keiner will mit einem was zu tun haben. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26. Lies mal. Seht doch an, liebe Brüder, auf eure Berufung. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene oder Hochberufene, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott sich erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott sich erwählt. Also du siehst, wie Gott die Sache sieht und wie die Wirklichkeit aussieht. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Ich predige euch die Wahrheit, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt auch nach Hause gehen. Aber ich möchte einfach das rüberbringen, was auf meinem Herzen ist. Ich möchte die Wahrheit sagen. Weißt du, als ich Christ wurde, hat mich man belogen. Bruder, man tut es, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeiten. Und man hat noch so gewunken. Du hast keine Schwierigkeiten. 3 Wochen bin ich Christ oder 4 Wochen bin ich Christ. Da geht's drunter und drüber. Da habe ich gedacht, zuerst einmal, ich stehe nicht richtig. Ich glaube nicht richtig. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin abgefallen. Weißt du, du wirst keine Schwierigkeiten haben. Ich habe so viele Schwierigkeiten gehabt als Christ. Anfechtungen, Versuchungen, was weiß ich, was noch alles. Ich habe gedacht mit mir, das soll Christ sein. Aber genau das ist, liebe Leute, das ist die Wahrheit. Und dann hat mir jemand gesagt, Bruder Matthäus, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Es wäre nicht normal, wenn du keine Schwierigkeiten hättest. Und das und so weiter. Das dann stimmt mit dir was nicht. Dann lässt der Teufel dich in Ruhe. Aber weil du gerade Schwierigkeiten hast, da lässt der Teufel dich nicht in Ruhe. Und dieser Bruder, es war ein alter Bruder, der hat mich so ermutigt, gesagt, halte durch, gib nicht auf, mach weiter. Mach weiter. Nicht, es wird alles gut, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Anfechtung. Und dann winkt man so. Pfui. Weißt du, Gott erlaubte Satan oder Paulus mit Fäusten zu schlagen, zu testen. Gott erlaubte das. In der Kirchengeschichte finden wir führende Männer, die ihr lebenslang unter Krankheiten gelitten haben. Ich glaube an göttliche Heilung. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Und ich glaube, dass Gott Menschen heilt und Gott Menschen berührt. Aber ich glaube auch die andere Seite, dass wir Kraft von Gott bekommen, durchzuhalten, zu tragen, dass es uns nicht besser geht wie den anderen. Wir gehen den Weg, den irdischen Weg, uns werden die Knochen gebrochen wie dem Schächer am Kreuz. Wir gehen weiter. Ich denke nur an Jesus, da spricht man doch im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Jesus hat, und Jesus war vollkommen, auf ihn ruhte das Wohlgefallen Gottes. Und er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Paulus hatte Pfahl im Fleisch. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8, da sagt er die Wahrheit, denn wir wollen euch nicht, liebe Brüder, es wird alles gut, es wird alles gut. Nein, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, schreibt er, über all die Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, auch in Europa gibt es Trübsal, nicht nur in Asien, die uns widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über Vermögen, sodass wir fast am Leben verzweifelten. Das gehört zum christlichen Leben. Halleluja, Lob und Dank. Dass wir fast am Leben verzweifelten, Depressionen bekamen, und das spricht dafür, dass Paulus Depressionen hier hatte. Ist kein Verbrechen. In Römer Kapitel 8, Vers 18 und folgende Verse schreibt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten, und diese Überzeugung müssen wir gewinnen durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet und sehnt sich nach der Offenbarwerden der Kinder Gottes. Für den Gläubigen sind die Leiden dieser Zeit bedeutungslos. Und das muss es werden, auch hier für dich und mich, bedeutungslos, sind gar nicht wert. Wir reden gar nicht darüber. Da machen wir keinen Kopfzerbrechen. Warum ist mir das passiert? Denn wir sind errettet, doch auf Hoffnung, sagt er weiter, Römer 6, Vers 4. Wir sind errettet auf Hoffnung, das heißt in Zukunft mit Christus sind wir mitbegraben und mit im Gleich geworden im Tod. Nicht im Leben, im Tod sind wir im Gleich geworden. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Und wenn wir mit Christus mitgestorben sind, da ist nichts vom Leben drin, glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Zukunft. Du, wenn ich so die Menschen in der Bibel anschaue, der Timotheus hat einen schlechten Magen gehabt, kranken Magen gehabt, er muss einen ganz schwachen Magen gehabt haben, dass Paulus sagt, trink nicht immer Wasser, trink auch mal ein Gläschen Wein. Ja? Du siehst also, Paulus war so vollmächtig, hätte dem Hände auflegen können und der Timotheus wäre gesund geworden. Nein, aber er muss ganz natürliche Medizin empfehlen. Martin Luther, du kannst über ihn denken, wie du willst, hat sein Leben lang Unterleibschmerzen gehabt. Was es auch immer gewesen ist, oder der Schweizer Reformator Johannes Calvin, der hat ständig Kopfschmerzen gehabt, die ganze Zeit hat er nur Kopfschmerzen gehabt, Migräne wahrscheinlich, oder der dänische Philosoph Kierkegaard hat Depressionen gehabt. Das sind alles Menschen, die die Wahrheit geliebt haben, Gott geliebt haben, der Schöpfung sehr nahe waren, oder Dostojewski, der hat Sucht und Epilepsie gehabt, sein Leben lang und ist nicht losgeworden. Und die Liste der Christen, weißt du, die mit Gott sogar so enge Verbindung hatten, ist so groß, diese Liste, dass sie die Wehleiden und die Schwierigkeiten, die haben das ertragen, erduldet. Weißt du, die Bibel widerspricht den modernen Glückspropheten heutzutage. Widerspricht? Leute, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Kann Gott auf dich stolz sein? Du, der Held zu mir, der Hiob hält zu mir, der Hiob steht zu mir. Psalm 73, Vers 21. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nicht und nicht mehr wie ein Tier. Ich bin ganz unten gewesen, sagt dieser Schreiber. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist die Einstellung des Glaubens. Egal, selbst wenn ich wahnsinnig werde, ich bleibe stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich am Ende in Ehren an. Geschwister, wir müssen das Ende sehen, was am Ende unterm Strich nachher passiert. Hiob blieb Gott treu und hat nachher das Doppelte wiederbekommen. Er blieb treu trotz den Schwierigkeiten. Er wurde wahnsinnig in seinem Koma, wo er lag. Er kratzt sich an seine Wunden. Und dann sagt er, ich weiß gar nichts, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war sein rettender Gedanke. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Weißt du, du kannst vielleicht vieles nicht fassen, du verstehst vieles nicht, aber am Ende nimmst du mich in Ehren an. Die Frage ist, was ist am Ende unseres Lebens? Schau dir Ende an. Wenn wir die Bibel studieren, ist nicht der Erfolg die Regel, sondern das Scheitern. Das Scheitern. Jesus stirbt am Kreuz als Gescheiterter. Nicht als der große Held. An ihm war keine Schönheit. Jesaja 53, liest man mal, was über ihn alles dort steht. Aber Gott hat an ihm Gefallen gehabt. Er war im Willen Gottes. Dieser Weg war der Wille Gottes. Und so macht Gott die Weisheit dieser Welt zunichte, damit sich niemand rühmen kann und sagen kann, ich hab's gemacht, ich hab's geschafft. Ich bin stolz. Weißt du, es geht eigentlich um den Stolz des Menschen. Der Mensch ist so eingebildet. Wir schaffen das, wir machen das, yes, I can. Aber guck mal, was der Waschlappen kann alles. Yes, we can. Der kann nichts. Der steht machtlos da. Die einzige Ehre gehört nur noch Gott. Am Kreuz hängt er. Er verherrlicht Gott, versöhnt die Welt mit Gott. Der wahre Glaube ist eine Liebesbeziehung und eine Liebesgemeinschaft mit dem Herrn. Das ist die wahre Gottesbeziehung. Eine Liebesbeziehung. Ich liebe dich, Herr. Ich lasse dich nicht. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und das ist, was Gott gefällt, was er sucht. Und der Teufel kriegt es nicht fertig, den Hiob von Gott wegzubringen. Ich bleibe bei Gott. Ich weiß, Gott, ich weiß gar nichts, aber ich weiß, du lebst. Und dann sagt er etwas. Und das ist nämlich, wo wir auch hinkommen müssen. Die meisten sind noch gar nicht durch. Wir denken, wir haben es erfasst. Aber der Durchbruch ist noch nicht gekommen. Ich hatte bisher von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wir haben auch vielleicht nur vom Hören aus den Predigten, aus den Zeugnissen ein bisschen was von Gott gehört. Aber jetzt hast du mit deinem eigenen Auge gesehen, als du da durch musstest. Satan hat ein falsches Zeugnis über Hiob ausgestellt und ihm was unterstellt. Der schafft es nicht. Aber die Gnade Gottes ist es, was uns hält bis zum Schluss. Darum, Kinder Gottes, wir werden gerettet, auch wenn wir schwere Wege gehen. Und die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Unser Glaube wird dabei geläutert und der Teufel der Lügen gestraft. Du lügst doch. Du lügst doch, was du über den da erzählst. Der ist rechtschaffen und er bleibt rechtschaffen und er stirbt als Rechtschaffener. Und der wird wieder auferstehen als ein Rechtschaffener. Gott gefällt, und jetzt ist noch ein paar Gedanken, was ich noch weitergeben möchte. Gott gefällt, wenn wir ihm umsonst dienen und nichts davon haben. Umsonst. Nicht, dass wir warten, was springt mir dabei raus. Nein, wir sollen Gott umsonst dienen, umsonst lieben, umsonst mit ihm mitgehen. Weißt du, der Teufel kann es nicht glauben, dass du Gott umsonst dienst. Versteht es nicht. Es geht um unsere Echtheit. Gott sucht echte Gläubige, keine Mitläufer. Viele akzeptieren Jesus nur, damit sie geheilt werden, damit sie befreit werden, damit sie gesegnet werden, damit sie versorgt werden, damit sie eine Arbeit bekommen, damit sie Frau bekommen oder Mann bekommen. Aber es geht gar nicht um diese Dinge. Es geht um viel mehr. Jesus, also die Juden damals, die wollten Jesus nach der Brotvermehrung als Brotkönig krönen. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sich entzogen, ist da ins Ausland gegangen. Die wollten ihn zum Brotkönig machen. Und wir hätten auch Jesus gerne als Brotkönig. Da muss ich nicht mehr backen, muss ich nicht mehr kochen, muss ich nicht mehr das machen. Brotkönig. Andere suchen Unterhaltung, eine Show, tolle Musik, interessante Geschichten, etwas, wonach die Ohren kitzeln und jucken, guten Redner, gute Referate. Gutes Programm und so weiter, tolles Kirchengebäude, eine gute Organisation. Aber es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Was imponiert Gott? In Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und lebt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, jetzt pass auf, was gefällt Gott? Das war meine Ausgangsfrage. Und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das ist, was Gott gefällt. Zerschlagen und gedemütigt. Und das passiert im Leben. Du musst nicht warten, dass jetzt ich demütige mich. Ich kann mich nicht demütigen. So klein kann ich gar nicht werden. Aber er demütigt mich. Er zerschlägt mich. Und er verbindet mich und heilt mich. Er ist es. Und dies ist die Leute gefallen, die er so bearbeiten kann. Gott treibt keinen Mutwillen mit uns, dass er straft und züchtigt unnötig. Nein, er will uns so haben, dass wir geschmeidig sind, weich geklopft, biegsam, formbar, einsetzbar, wie auch immer. Merkst du, dass das Groß der Christenheit gar nicht mitkommt hier, wenn es ernst wird? Weißt du, die suchen ganz was anderes. Nicht das, was der Herr sucht. Bei den Gedemütigten und mit denen, die zerschlagenen Herzen sind, wohne ich. Oder ich wohne bei denen, die traurig und bedrückt sind. Weißt du, genau das Gegenteil. Die nicht so happy sind, Halleluja, und hüpfen und springen und Purzelbäume machen. Aber Gott ist bei denen, du, ich kann nicht, ich würde gerne singen, ich würde gerne mitjubilieren, ich würde gerne mitjauchzen, aber ich kann nicht, ich schaffe nicht. Gott wohnt bei denen, die schwach sind, die gering sind, die klein sind, treu im Kleinen sogar, sagen, ach, wenn ich nur das Wort Gottes hören kann, wenn ich nur in der Versammlung sein kann, wenn ich nur einfach zu seinen Füßen sitzen darf, das reicht mir schon aus, will gar nicht groß rauskommen. Die aufgehört haben, groß Kirche zu spielen oder Gemeinde zu spielen, die das Wort Gottes ernst nehmen, die sind die Gott gefallen, die keinen Wert auf den zeitlichen Erfolg legen. Wir wollen eine große Menge, ganz Berlin soll kommen und Jesus kennenlernen. Das ist unser Gebet, unser Wunsch. Aber das passiert nicht. Nicht einmal bei Jesus, ganz Israel. Nur ein Dutzend Leute, das war was zu ihm kam und nicht einmal auf die. Was sucht Gott eigentlich? Gott sucht erste Liebe. Lies mal die Sendschreiben. Da findest du, was Gott wirklich sucht in den Sendschreiben. Er kennt uns und so weiter. Er sucht die erste Liebe. Er will sehen, ob wir noch für Jesus brennen. Ich, nicht die anderen. Ich, wie steht's mit mir? Ob ich nach dem Reich Gottes trachte? Galater Kapitel 1, Vers 10. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Paulus an die Galater. Galater hat ein Problem damit. Die wollten den Juden gefallen. Die Gallier. So ist, wie ihr seht, es geht mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Ich, Paulus, versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener Christi. Du siehst, nicht Menschen gefallen, Gott gefallen. Mit allem, was wir tun. Paulus sagt, ich suche Gott zu gefallen. Von morgens früh bis abends spät. Kapitel 4 in Galaterbrief, Vers 10. Ich versuche Gott zu gefallen, macht in Galatern hier eine Vorhaltung. Ihr versucht Gott zu gefallen, wenn ihr an bestimmten Tagen, Monaten und Jahreszeiten oder Festen gewisse Dinge tut oder unterlässt. Jüdische Feste, Passa, Laubhüttenfest und so weiter. Weißt du, Neumonde, Sabbate. Ihr wollt das einhalten, das ist Gott gar nicht so wichtig. Wichtig ist die Liebe. Wichtig ist die Liebe. Ihr versucht Feste, Jahreszeiten, Monate einzuhalten. Diese ganzen Feiertage. Weißt du, wir ehren Gott nur mit Äußerlichkeiten. Gott will nicht mit Äußerlichkeiten geehrt werden, sondern mit dem Herzen. Ist das Herz dabei? In Lukas Kapitel 2, Vers 4. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Das ist die Botschaft der Engel. Friede und Ehre der Menschheit, der Erde, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Weißt du, wenn das Wohlgefallen Gottes nicht auf unserem Leben ruht, laufen wir ins Leere. Das ist alles null und nichtig. Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, auf die, die ihn harren, Psalm 147, Vers 11. Gott schuf alles zu seinem Wohlgefallen und Gott bereitet auch in der Gemeinde alles zu seinem Wohlgefallen. Die Gaben sollen zum Gefallen Gottes dienen, nicht damit ich mich profilieren kann, damit die Leute sehen, guck mal, wie gläubig ich bin. Die Leute sollen lieber sehen, wie ungläubig ich bin. Ja, in aller Liebe. Wie schwach ich bin, wie arm ich bin. Die sollen nicht sehen, was ich alles kann, sondern dass ich immer von der Gnade Gottes abhängig bin. Das sollen die Leute sehen. Ohne dich kann ich Herr nichts tun. Aber Menschen versuchen, was vorzumachen. Da schwenken sie und winken sie und jubeln sie. Aber Gott schaut das Herz, macht das Herz mit. Viele ließen sich da vor der Sintflut vom Geist Gottes nicht mehr sagen. Die Menschen gehen ihre eigenen Wege. Und genau das ist, was Gott nicht gefällt. Aber nur fand Gnade bei Gott. Er hörte auf Gott zu. Bau eine Arche. Predige das Wort der Gerechtigkeit. Wie lange, Herr? 120 Jahre. Verstehst du? Und da siehst du, was wahrer Gottesdienst ist, was Gott gefällt. Und Noah fand Gnade bei Gott. Die Menschen versuchen, Menschen zu gefallen und Menschenrecht zu tun. Wir wollen auch so einen König haben wie die anderen Völker. Und was war? Dieser König hat das Volk runtergewirtschaftet. Wir wollen einen Tempel bauen, so wie andere Völker auch haben. Und dann holen sie den Hiram von Tyrus, der sollte die Pläne liefern, das Baumaterial liefern und die Bauarbeiter liefern. Und eigentlich der Tempel in Jerusalem war ein Heidentempel, kein jüdischer Tempel, von den Hiram aus Tyrus gebaut. Verstehst du? Und Gott hat in diesem Tempel nicht gewohnt. Zweimal hat er zerstören lassen. Gott wohnt nicht in Tempeln aus Menschenhänden gemacht, sondern dein Körper, deine Seele, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da in diesem Zelt wird er hausen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. So, was sucht Gott? Er sucht Gefäße zu seiner Ehre. Gute Gefäße, die ihm gefallen. Friede sollte über unser Leben sein. Und wenn dein Herz richtig steht und richtig schlägt, ist Friede in deinem Herzen. Und das fließt durch deinen ganzen Körper, dann hast du keine Schweißausbrüche, dann hast du keine Nervenzusammenbrüche, du bist ruhig und gelassen, weil Friede Gottes deine Seele erfüllt, das Wohlgefallen Gottes. Bleib durch Jesus in unser Leben erhalten. Jesus tat, was Gott wohlgefiel. Auf ihn ruht mein Wohlgefallen. Hört, was er euch sagt. Was denkst du, was Gott über dich und mich sagen würde? Und er wird eines Tages ein Urteil sprechen. Und wir werden alle vor Gott stehen. Und auf 1000 Fragen werden wir keine Antwort wissen. Was wird er über dich und mich sagen? Du Faulpilz. Du Schlampe. Du Lump. Was weiß ich, was wird er über dich sagen? Oder du treuer Knecht, du warst über wenigem treu. Und Gott sucht die Treue. Das ist, worauf er achtet. Treu im Kleinen. Vielleicht hast du nur Nägel gezählt die ganze Zeit. Und da warst du treu, gut im Rechnen. Und ist kein Nagel verloren gegangen. Er sucht die Treue. Weißt du, was Gott über dich sagen wird? Eigentlich weißt du schon ganz genau. Der wird mir die Leviten verlesen. Du weißt es ganz genau. Er wird sagen, du hast alles gewusst und doch nichts getan von dem. Du hast so viel gehört. Liebe Leute, hört euch mal, wie viele Predigten habt ihr schon gehört? Rechnet mal zusammen. Internetpredigten, Fernsehpredigten, Gemeindepredigten, Telefonpredigten, Kurzpredigten, Langpredigten, welche Predigten auch immer. Und er wird fragen, was hast du getan? Und er wird fragen, nicht wie viel du geweissagt hast und prophezeit hast und welche Wunder und Zeichen du gewirkt hast. Was habt ihr den Geringen getan? Matthäus 25. Ich war nackt, ich war im Gefängnis, ich war krank und so weiter. Was ihr einem der Geringen getan habt. Und Gott achtet auf das, was wir im Geringen tun, den Geringen tun. Weißt du, wenn du dem Papst die Füße küsst, dann machst du nichts Besonderes. Aber wenn du einem Penner auf der Straße die Füße küsst, dann ist eine Überwindung in aller Liebe. Das musst du nicht machen. Mach wenigstens deinen Bruder, deine Schwester aus Liebe. Bevor du den Penner dienst, fang an in der Gemeinde, deinem Bruder, deiner Schwester zu dienen, da die Füße zu waschen. So, wenn du weißt, was Gott über dich denkt, und wenn du das mal rausgekriegt hast, wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, dann ist es vollkommen egal, was die Menschen denken. Dann lebst du rücksichtslos den Menschen gegenüber. Die können mit dem Buckel runterrutschen, die können gestohlen bleiben und so weiter. Das ist mir vollkommen egal, was die Leute denken. Ich gefalle Gott. Aber das musst du wissen. Und zwar hundertprozentig. Nicht nur dir einreden und dir einbilden. Du musst es wirklich wissen. Denn Gott sieht, was im Herzen drin ist. Der Mensch sieht immer nur das, was vor Augen ist. Weißt du, so ein lieber Bruder, so eine liebe Schwester. Die würden keiner Fliege was tun. Aber Gott sieht, wie wir zu Hause sind. Weißt du, wir können am Sonntag in der Gemeinde Engel sein und zu Hause sind wir Teufel. Satanisten. Oder was auch immer. Gott sieht das Herz. Er sieht die Hintergründe, die Zusammenhänge. Er sieht es ganz genau. Gottes Augen durchstreifen das Land, sind wie Feuerflamme, sagt die Bibel. Der Herr sieht. Was wäre das Wichtigste? Was würde bei dir und bei mir auffallen von Gott aus, wenn er uns so anguckt? Und wir haben alle so eine Spezialneigung. Er sucht Früchte. Welche Früchte würde er bei uns finden? Das erste Jahr ist er vorbeigegangen, zweites Jahr ist er vorbeigegangen. Was hat ihn beeindruckt? Ist da irgendwo ein Fruchtansatz oder ist da irgendwo Frucht? Was würde Gott an dir und mir begeistern? Was würde Gott segnen und sagen, recht getan? Es ist erstaunlich, dass gerade er nicht bei den Juden, sondern gerade bei den Samaritern und Ausländern immer wieder gesagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Solchen Glauben, das, was die blutflüssige Frau und was die eine oder der andere getan hat, das waren alles Ausländer, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich habe viel Religion gefunden, da wiecherte es aus jeder Ecke Religion, da Lobgesänge erklangen und Bibelsprüche wurden da vorgelesen aus den Häusern hin und her. Und da haben sie Bibelsprüche um den Arm gewickelt, an der Stirn sich gewickelt, lauter Bibelsprüche. Aber solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, sagt der Herr. Was denkt Gott über uns? Was wird er den Engeln erzählen? Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Was wird der Heilige Geist über uns Gott berichten? Er gibt ja Zeugnis über unser Leben. Soll ich euch die Geschichte noch ganz schnell, die Salbung Jesu in Bethanien kurz streifen? Da heißt es, überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau gepredigt, was sie an mir getan hat. Sie hat die Füße Jesu gesalbt, dort in Bethanien und dergleichen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Überall wird man von dieser Frau erzählen, was die Maria Magdalena tat. Bei Gott zählt, und jetzt pass auf, was bei Gott wirklich zählt, ist das, was wir Jesus getan haben. Nicht, was du dem Bruder, der Schwester getan hast, was hast du Jesus getan? Wie hast du Jesus gedient? Das kommt darauf an. Was haben wir Jesus getan? Wie haben wir auf Jesus gehört? Wie haben wir Jesus verherrlicht? Wie haben wir an Jesus geglaubt? Jesus ist der Schlüssel für das Wohlgefallen Gottes. Gott konnte stolz auf Hiob sein, weil er Gott über alles liebte. Über alles. Und da hat der Ankläger nichts mehr zu melden gehabt. Und du sollst dem Teufel das Maul stopfen. Durch deine Hingabe an Jesus, durch deine Liebe zu Jesus, sollst dem Teufel das Maul stopfen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Denn ich hörte eine mächtige Stimme im Himmel. Jetzt ist geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Jetzt liegt die Macht in den Händen des Königs. Das ist der Herr Jesus Christus, den er gesalbt hat und eingesetzt hat. Der Ankläger unserer Brüder, das ist der Satan. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen, das Maul gestopft. Wenn Gott auf dir stolz ist, da hat der Teufel nichts mehr zu melden. Kann ich nicht sagen. Ich habe alles probiert. Ich habe alles unternommen. Aber der hält einfach fest. Der Kerl kann es nicht lassen, an Gott zu glauben, Gott zu lieben. Seine Seele, die so in Gott verankert, verwurzelt. Und da kommt er nicht dran an die Seele. Und ich sage dir eines, an deine Seele kommt der Teufel nicht dran. Kommt nicht dran. Weißt du, Christus sagt, was hilft den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Die Seele ist A und O. Wenn deine Seele an Gott gebunden ist, und sie ist von Gott, Gott hat die Seele den Menschen gegeben, und der Teufel kann sich da nicht bedienen, wer er möchte. Die Seele gehört dem Herrn. Und Gott erlaubt nicht, Mehr als nur zu versuchen im Materiellen, im Äußeren, aber nicht innen drin. Hiob bleibt treu. Er bleibt Gott treu, verlässt sich auf den Herrn, vertraut ihm. Bei ihm ist unsere Herzenseinstellung gefragt und nichts mehr und nichts weniger. Ich bleib bei meinem Gott. Und als seine Frau zu ihm kommt und sagt, sag doch deinem Gott ab, dann sagt er, altes Weib, hör auf, so reden alle Weiber und so weiter, die nur das Irdische wollen, nur Geld wollen, nur Karriere wollen, nur Erfolg wollen, nur stolz sein auf mein Mann, so ein Reicher. Sag doch deinem Gott ab. Und er sagt, nein, erst recht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, Samuel, 1. Samuel 13, 14, das war David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der nicht auf das Äußere achtet, der nicht verpicht ist. Ich muss eingeladen werden zu dieser Fete, wenn der Samuel kommt und den König salbt. Ich muss gar nicht, aber Gott sorgt dafür, dass er an dem Platz hinkommt, wo er hinkommen soll, als König von Israel. Alle Söhne durch und über keinem kann er weissagen, dieser Prophet. Und dann fragt er, Israel, hast du noch einen Jungen? Und Gott hat sich den Jungen rausgesucht, einen Mann, der nach dem Herzen Gottes ist. Und du kommst in dein Amt, in deine Berufung, in deinem Dienst, in deine Position, wenn du Gott gefällst. Kommst, denk an Josef, der kam. Die Haltung unseres Herzens bestimmt unsere Qualität unseres Lebens, die Qualität unseres Dienstes. Und darauf kommt es an. Gott sagt zum David, ein Mann nach meinem Herzen, obwohl er Schwächen hatte, obwohl er Defizite und Fehler hat in seinem Leben, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann, aber ganz besonders gelesen von Gott. Und Gott guckt sich an, der gefällt mir. Mein Wohlgefallen ist mit ihm. Kann Gott stolz sein auf unser Leben? Wir sollten zur Ehre Gottes leben. Malachi Kapitel 2, Vers 2. Zur Ehre Gottes und Gott die Ehre geben über alles in unserem Leben, alles was passiert. 5. Mose 28, Vers 4 heißt es, ehre den Herrn mit allem, was du hast. Wer Gott ehrt und Gott preist, der wird gesegnet mit allem, was er braucht. Und wer nicht ehrt, der verliert alles, was er hat. Nacheinander, der verliert seine Kraft, seine Bedeutung, seine Bestimmung, seine Orientierung, seinen Frieden, der verliert alles. Aber wer Gott ehrt, kriegt alles, dem fliegt alles zu. Gott gibt seinen Segen denen, die Gott ehren, die einfach Gott die Ehre geben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, nicht von mir. Das ist nicht von mir. Komm, preise Gott. Wir sollten eigentlich gar keine Ehre annehmen. Guck mal, fein hast du gemacht, toll hast du gemacht, großartig hast du gemacht. Nein, gib Gott die Ehre in allem, was du tust. Ehre Gott mit allem, was er dir gegeben hat, was du hast. Und Hiob hat Satan blamiert, total blamiert. Und unser Auftrag ist, den Teufel zu blamieren. Weißt du, preise Gott. Und noch ein Punkt, was gefällt Gott? Was würde Gott gefallen? Unser Auftrag ist, den Teufel zu blamieren. Gott gefallen Menschen, die vergeben können. Das ist der letzte Punkt, den ich noch habe. Stolz kann nicht vergeben. Dem werde ich nicht vergeben. Nein. Aber der Mensch, der Gott gefällt, der Gott dient, der kann vergeben, der kann lieben, der kann Jesus gehorchen, Gott gehorchen, Jesus lieben von ganzer Seele, allen Gemütskräften. Und das ist der Schlüssel. Wenn du mit Gott bist, mit Gott verbunden bist, du kannst lieben, kannst vergeben, kannst gehorchen, kannst dich an Jesus festhalten, egal was passiert, egal was da kommt. Wollen wir das? Willst du Gott gefallen? Willst du wissen, was Gott über dich denkt? Frag ihn doch mal. Setz dich hin oder leg dich hin. Besser ist es, du legst dich hin in dein Bett, ziehst die Decke über den Kopf und sagst, lieber Gott, ich brauche einen Traum, eine Vision, eine Offenbarung. Sag mir, zeig mir, was denkst du über mich? Wenn du nichts siehst, nichts hörst, beginnst du ihn zu hören, was er über dich denkt. Und er wird dir zeigen, was aus deinem Leben werden kann, wenn du treu bist. Und bei Gott zählt die Treue. Er schaut auf die Treuen, ob irgendwo im Lande ein Treuer zu finden ist. Einer, der Gott treu ist, Gott zuverlässig ist, auf Gott baut, Gott vertraut. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir dir heute danken dürfen. Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben es nicht verdient, unsere Errettung. Wir haben es nicht verdient, unsere Befreiung. Wir haben es nicht verdient, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir haben überhaupt nichts verdient. Wir sind nur gekommen und wir genießen jetzt deinen Segen und wir sagen Danke, Herr. Und wir ehren dich über alles, was du in unserem Leben getan hast. Und David gab Gott die Ehre. David hat Gott gefallen. Herr, der Hiob hat dir gefallen. Und so viele andere. Moses hat dir gefallen. Paulus hat dir gefallen. Die Jünger haben dir gefallen, weil sie das taten, was du wolltest, weil sie dich liebten, weil sie dir nachfolgten. Und wir möchten auch solche Typen sein, die Jesus nachfolgen und Jesus über alles in der Welt lieben. Halleluja. An dir werden wir gemessen, Herr Jesus. Und wenn wir dir gefallen, dein Wohlgefallen auf unserem Leben ist, dann können wir ganz getrost in dieser Welt leben, können wir Verachtung ertragen, können wir Verkennung ertragen, können wir Demütigung ertragen, können wir alles ertragen, dann sind wir innerlich stark. Jesus, begegne du uns und gib uns das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass wir Kinder Gottes sind. Amen.